Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Simon.
Guten Tag zusammen, hier sind wir wieder, der Ballhawks Podcast der German Seahawkers. Ich bin der Simon und ich habe heute zwei Leute dabei. Zum einen den Daniel. Hi Daniel.
Hi Simon.
Und dann ist auch schon wieder Dominik mit am Start. Hi Dominik.
Servus, hallo.
Freut mich, dass wir in der Runde zwar noch nie aufgenommen haben, aber Dominik und ich jetzt schon ein paar Previews aufgenommen haben. Hier scheint sich irgendwie sowas zu etablieren. Und genau, wir wollen heute sprechen über das Spiel am Sonntag der Seahawks gegen die New York Jets. Und damit legen wir jetzt los. Aber bevor wir das tun, geht's natürlich zuerst in die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Und da fangen wir an mit den Verletzungen. Da haben wir den Injury Report vom Donnerstag. Thanksgiving ist ja diese Woche in den USA, also ein Feiertag. Das Donnerstagstraining hat also nicht tatsächlich stattgefunden. Wir haben offizielle Daten vom Mittwoch, das andere ist geschätzt. Nicht trainiert haben Defensive Tackle Jonathan Hankins, der eine Pause bekommen hat. Wide Receiver Tyler Lockett, der am Knie etwas verletzt ist, auch wahrscheinlich im Kontext von Veteranenpause zu sehen. Tackle Abram Lucas, der hatte am Mittwoch noch trainiert mit seiner Knieverletzung. Wide Receiver DK Metcalf jetzt auch schon den zweiten Tag in Folge mit seiner Schulterverletzung nicht auf dem Feld. Tight End Brady Russell hat nicht trainiert. Und auch Defensive Tackle Leonard Williams ist am Fuß verletzt. Auch bei Williams kann man vermutlich noch ein wenig zumindest von Schonung auch aus Altersgründen davon ausgehen. Limited Participation hatten Safety AJ Finlay, den wir relativ frisch auf den Practice Squad in den Kader gesigned haben. Da kommen wir gleich noch dazu im Roster-Update. Linebacker Ernest Jones hat sich am Ellenbogen verletzt, ist auch nur teilweise trainierend gewesen. Und Linebacker Chenna Nwosu mit seiner Zwickverletzung fehlt auch aktuell noch teilweise. Zu den Roster-Updates. Da sind natürlich jetzt zwischen der letzten Preview und dem Cardinals-Game noch einige Dinge passiert. Wir hatten das ja schon mal angedeutet in der Preview, dass Safety Rashawn Jenkins wieder zurück von der Injured Reserve-Liste kommen könnte. Das kam ja dann tatsächlich auch. Er hat den ohnehin offenen Roster-Spot aus der letzten Woche bekommen und konnte auch direkt spielen. Zusätzlich, gerade schon angedeutet, haben die Seahawks Safety AJ Finlay geclaimed, der von den Chargers vorher entlassen wurde. Also ist dann über die Waivers zu uns gekommen. Da kein Platz im 53-Mann-Kader war, entschied man sich dazu, Defensive End Miles Adams zu cutten. Finlay ist momentan in seiner zweiten Saison und hat hauptsächlich bei den Special Teams der Chargers gespielt. Right Guard Anthony Bradford hat sich im Spiel gegen die Cardinals verletzt und entgegen der ersten Aussagen auf der Pressekonferenz, als man auch vermuten könnte, er würde vielleicht nur eine Woche ausfallen, hat man ihn jetzt auf die Injured Reserve gesetzt, was heißt, dass er mindestens 4 Wochen ausfallen wird. Linebacker Patrick O'Connell ist dafür vom Practice Squad in den 53-Mann-Kader gesigned worden und hat den Spot da übernommen. Und dann gab es auch im Practice Squad noch einige Bewegungen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Da ist Running Back George Holani nicht mehr auf der Injured Reserve des Practice Squads, sondern er ist wieder zurück im Practice Squad. Cornerback Ryan Cooper und Wide Receiver Cornell Power sind auch neu im Practice Squad. Entlassen wurden dafür Cornerback Fayon Hicks und Running Back Britton Brown. Cornell Power könnte vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff sein aus der Zeit bei Clemson. In der NFL ist ihm allerdings bisher nicht der Durchbruch gelungen. Soweit zu Verletzungen und dem Kader. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber in Richtung Preview, Woche 13, Seattle Seahawks gegen New York Jets.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, da kann ich euch als erstes ankündigen, dass Dominik die Preview für die Homepage schreibt. Die kommt morgen, am Samstag, wir nehmen Freitag Nachmittag auf. Dominik, magst du uns mal vielleicht ein bisschen was zum State of the Gegner erzählen?
Ja, sehr gerne. Also prinzipiell mal, also New York Jets hier hat sicherlich am Anfang des Jahres doch ein Geheimfavorit, würde ich vielleicht gar nicht sagen, aber viele Leute haben die schon weit vorne gesehen. gerade nachdem jetzt Aaron Rodgers ja wieder gesund zurück war, haben allerdings nicht wirklich gut in die Saison gestartet, hatten dann noch 2 Siege in den ersten 3 Spielen, aber seitdem ist es dann eigentlich stetig bergab gegangen. Mittlerweile stehen sie bei einem 3-9-Rekord und sind doch eine, wenn nicht die größte Enttäuschung des bisherigen NFL-Jahres. Auch noch ein paar Verletzungen, die interessant sind. Tackle Tyron Smith hat nicht gepracticed und wird wahrscheinlich ausfallen, ist momentan doubtful. Und Limited Participation nur auch bei Breece Hall, dem Star Running Back der Jets, Guard Jack Hansen und Tackle Morgan Moses, der auch übrigens Starting O-Liner ist. Das heißt, gleich beide Starting Tackles sind momentan ein bisschen von Verletzungen geplagt. Bei Moses ist es noch questionable, bei Tyron Smith geht man dann wirklich davon aus, dass er nicht spielen wird, was durchaus dann größere Implikationen haben könnte. Was ich auch persönlich total interessant fand bei den Jets dieses Jahr, ist einfach dieses riesige Durcheinander in der Organisation. Das ist wahrscheinlich fast berichtenswerter als die tatsächliche Leistung auf dem Spielfeld. Angefangen damit, dass Robert Saleh, der Head Coach, entlassen wird während der Saison. Dann die ganze Zeit der OC kritisiert wird, der das Play-Calling-Recht dann mehr oder weniger verliert, dass dann eine andere Person übernimmt. Die Art und Weise, wie jetzt Leute entlassen werden, dass der Eigentümer am Feld landet mit dem Helikopter und irgendwie vor versammelter Mannschaft den GM entlässt. Das sind alles Entwicklungen, die man von außen vielleicht irgendwie lachend beobachtet, aber in New York sicherlich für viel Kopfschmerzen sorgen.
Ja, also das schockiert mich, hat mich wirklich auch diese Geschichte mit dem Helikopter. Also ich meine, wahrscheinlich hätte ihn nicht vor der Mannschaft entlassen, aber allein, dass der Owner mit dem Helikopter angeflogen kommt, am Trainingsgelände landet und der schon später der GM entlassen ist, das ist so eine absurde Geschichte. Das ist wirklich, also in den Momenten bin ich immer wieder dankbar, was für eine ruhige und angenehme Ownership wir in Seattle haben und wie viel das ausmacht dafür, dass der gesamte Staff da vernünftig arbeiten kann, gute Arbeitsbedingungen hat und eben nicht ständig unter dem Druck steht, oder so unter so einem gefühlten Druck steht. Das kann langfristig für das Wohl einer Franchise nicht gut sein, wenn ständig da Menschen unter Druck stehen und kurzfristig Erfolge erzielen müssen. Da bin ich sehr, sehr froh, Seattle Seahawks-Fan zu sein und mit Jody Allen und Paul Allen vorher so eine angenehme Ownership zu haben.
Kann ich mich nur anschließen.
Ja, Daniel, was hältst du von der Jet-Saison so far?
Im Mittelmeer versenkbar. Mittelschwere Katastrophe. Das war halt nix. Die ganze Aktion mit Aaron Rodgers, mit dem Wide Receiver Trade. Das war halt einfach Überkompensation, versucht noch alles irgendwie was rauszuretten. Ich glaube, bei dem Trade von Rodgers hatten sie dieses 2-Jahres-Fenster vor Augen, in dem sie was reißen wollen, und das hat halt einfach nicht funktioniert. Und jetzt ist große Panikschieberei, also versuchen sie alles Mögliche zu machen. Dann hast du noch weitere Verletzungen. Die Nummer mit dem Feuern des Headcoaches konntest du komplett vergessen, weil es nichts gebracht hat. Nur noch mehr Chaos in die Franchise gebracht hat, jetzt den GM rausschmeißen. Also da werden einfach alle roten Knöpfe gedrückt und es wird versucht, sich noch irgendwo vor der Atombombe zu verstecken, aber das wird nichts. Also dieses Team ist am Implodieren und direkt nach den oder vor den Giants auf Platz 31 wahrscheinlich irgendwie nächste Saison zu sehen. Also da wird nichts passieren. Ich glaube nicht, dass die sich retten können.
Ja, ist schon irgendwie schwierig zu beobachten auch, dass da so viel Ressourcen verfeuert wurde für gefühlt nichts und wieder nichts. Und man jetzt auch noch nicht mal irgendwie einen vernünftigen man jetzt eigentlich wieder einen Rebuild einleiten müsste, aber irgendwie noch die ganzen Altlasten hat. Und dann ja einzelne Spieler, die durchaus performen und vor allem auch Talent im Team, aber diese ganzen Rahmenbedingungen so ja unstrukturiert und unklar sind, dass da auch einfach keiner Leistung bringen kann. Also das ist schon wirklich verrückt
zu beobachten. Aber kurzer Einwurf noch, vielleicht findet ihr es nicht eigentlich auch verrückt, dass man so einerseits kurzsichtige Entscheidungen trifft, zu sagen, eigentlich sind alle kurzsichtig, aber man sagt, okay, wir wollen unbedingt noch das Ruder rumreißen, wir holen uns Devonta Adams, also wie wahrscheinlich fast jeder NFL-Fan mitbekommen hat. Und auf der anderen Seite macht man so Entscheidungen, wo man nach ein paar Spielen den Headcoach feuert, der irgendwie das einzig Mutige gefühlt noch in dem Team gemacht hat mit der Defense. dann der GM raus, also es ist ja überhaupt keine Konstanz in diesem Team drin. Das ist weder langfristig noch kurzfristig meiner Meinung nach gut. Aber irgendwie konnten sich die Jets oder die Jets-Organisation, glaube ich, nicht ganz einigen, was jetzt der Plan ist. Ob man jetzt schon mitten in der Saison für die nächsten Jahre sich umrüsten will oder ob man doch noch irgendwie verzweifelt versucht, in die Playoffs zu kommen.
Ja, und dann steht man auf einmal 3-9 und ist sowohl von einer rosigen Zukunft als auch den Playoffs weit entfernt.
Exakt.
Glückwunsch. Was sagen wir da? Was wir sagen können, ist, dass die Buchmacher die Seahawks in vorne sehen, 1,5 Punkte Favorit, ein Over-Under von 41,5. Das heißt nicht ganz so high-scoring wie die letzten Spiele. Genau, also das sind so die Facts, die man von den Buchmachern zumindest sich vorher angucken kann. Und ansonsten würde ich sagen, lass uns mal in die Matchups einsteigen. Und da würde ich zuerst mal die Seahawks Offense gegen die Jets Defense aufrufen wollen. Dominik, magst du mal den Anfang machen und ein bisschen Blick auf Seahawks Offense oder Jets Defense legen?
Ja, gerne. Also ich erinnere mich noch so an letzte Woche an unser Gespräch zurück hier in der Preview, wo wir gesagt haben, dass die Cardinals in der Defense eigentlich nicht wirklich viel Talent haben, aber gut spielen. Ja, zumindest die ganze Saison über sehr konstant gewirkt haben. Und bei den Jets ist es ja irgendwie so ein bisschen das Gegenteil. Also nicht, dass die Jets-Defense jetzt katastrophal ist, aber die haben so unglaublich viel Talent, wenn man sich diesen Roster anschaut. Also man sieht ja in der Defense tatsächlich kaum eine Schwachstelle. Also wenn ich in den Roster reinschaue, sehe ich da wirklich viele talentierte, bekannte Spieler und eine Defense, die zu wesentlich mehr imstande wäre. Und weil es vielleicht noch interessant ist, da kurz einzuhaken, weil wir gerade über die Organisation geredet haben, in den ersten 5 Spielen, in denen Robert Saleh noch der Head Coach war, da hat man die Gegner 4-mal unter 20 Punkten halten können. Und da hat man wirklich einiges dafür getan, dass man Spiele gewonnen hat oder dass Spiele eben noch knapper waren, als sie vielleicht sonst gewesen wären. In den letzten 5 Spielen, seitdem Robert Saleh weg ist, war man nur ein einziges Mal unter 20 Punkten. Also konnte man den Gegner ein einziges Mal unter 20 Punkten halten. Klar, unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Situationen an einzelnen Spieltagen, aber ich finde, das ist schon ein Trend, den man sieht in einer doch hochtalentierten Defense. Und da wird es gerade, auch schwer sein, da wirklich eine Prognose abzugeben, weil es ist ein Team, das definitiv dazu imstande ist, richtig guten Football zu spielen. Also ich würde die Jets-Defense jetzt nicht unterschätzen. Gleichzeitig muss man aber trotzdem alles im Auge behalten, was eben in dieser Organisation passiert, was schief läuft, dass eben das Mastermind aus dieser Defense Robert Saleh einfach weg ist in Form des Head Coaches, den Seahawks-Fans ja sicherlich noch gut kennen aus San Francisco, wo er auch schon für viel Kopfschmerzen bei den Seahawks gesorgt hat. Ich glaube, ohne ihn wird es schwierig. Aber eine ziemlich gute Defense. So rein vom Talent her.
Auf jeden Fall. Daniel, wie siehst du das?
Ich finde persönlich, wenn ich mir die Spieler der Jets jetzt zuletzt angeguckt habe, dass sie schon nach dem Ausstieg von Saleh massiv abgebaut haben, in dem, wo sie wissen, was sie tun müssen, wenn du verstehst, was ich meine. Also sie wirken nicht aufgeräumt. Das ist das, womit Seattle halt irgendwie aus der Bye Week rausgekommen ist. Ich meine, 2 Spiele sind immer noch eine schlechte Vergleichsgröße. Das Spiel gegen die Rams war ja auch schon ganz ordentlich. Aber ich finde halt, nach dem Saleh-Ding sind sie eindeutig schlechter aus dem Pushen gekommen und fühlen sich irgendwie komisch an. Also das ist für mich nichts Wildes irgendwie. Ich versuche gerade auf Running Backs Don't Matter eine gescheite Statistik mit denen hinzubekommen. Und ja, so, wenn du jetzt von Woche 10 bis Woche, wo sind wir jetzt, Woche 13 schaust, dann sind die Jets halt in den letzten 2 Wochen, wenn ich jetzt dieselbe Vergleichsgröße wie zu dem nehme, wo ich gerade von den Seahawks ausgehe, einer der schlechtesten Defenses der Liga und die Seahawks irgendwo in den Top 6. Also das ist, ja, ich finde es schwierig, die irgendwie einzuordnen im Moment. Die fühlen sich einfach nicht gut an. Und die Offensive ist halt stark limitiert, ne?
Auf die Offense kommen wir gleich nochmal, aber wenn ich mir so die Jets Defense ansehe, dann ist ja auch, oder jetzt, wenn du das jetzt wirklich mit der Seahawks Defense vergleichst, ein entscheidender Punkt eigentlich gegeben. Wir hatten ja so ein bisschen das Thema vielleicht fehlende Leadership, gerade auf der Linebacker-Position, dass das auch einfach nicht funktioniert hat. Aber die Jets-Defense ist ja durch die Bank eigentlich auch mit Stars gespickt, die,
ja,
mit Playmakern gespickt, die so ein Spiel entscheiden können jederzeit und die eigentlich auch vorangehen könnten. Also in der D-Line da Javon Kinlaw rumlaufen, Quinn Williams rumlaufen, Haason Reddick, der jetzt in New York noch nicht das gezeigt hat, was er vorher gezeigt hat, Linebackern, CJ Mosley, Quincy Williams, in der Secondary unter anderem Sauce Gardner und DJ Reed, den wir aus Seattle auch noch alle gut kennen, der einer der besten Cornerbacks der Liga ist. Also ja. da ist ja wirklich viel Spielermaterial, wo du sagen würdest, ey, das kann, das sollte, das muss funktionieren. Aber da fehlt eben offensichtlich der Mastermind, aka Saleh, oder halt eben so die zusammenhaltende Figur. Das ist wirklich interessant.
Ja, vor allem, es ist ja nicht so, als würden die Defense-Spieler nicht produzieren. Also ich sage das immer so gerne mit dem Produzieren, das ist dann wirklich das, wo die Stats rauskommen, was ich dann ablesen kann. Anderer Fakt ist dann wieder, wie die Defense spielt. Sie produzieren teilweise schon. Also ein Will McDonald, also Defensive End, wo ich jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass der super einschlagen wird, war haben viele Leute schon in der ersten Runde damals gesehen, aber das war jetzt nicht der Superstar Defensive End. Ich meine, der hat dieses Jahr 8-6, der hat 7 Tackles for Loss und 2 Forced Fumbles. Ist jetzt nicht so, dass der rein statistisch underperformt in Quinnen Williams. Das Defensive Tackle 6-6. Also hätten wir dieses Jahr nicht irgendwie Dexter Lawrence, der auf Defensive Tackle völlig andere Maßstäbe setzt, dann würden wir sagen, okay, 6-6 bei einem Defensive Tackle, also schon stark, 7 Tackles for Loss hat er auch. Ein DJ Reed mit 8 Pass Deflections, 37 Tackles als Cornerback. Also das sind alles so Dinge. Es ist schon, dass die einzelnen Leute immer wieder was machen und immer wieder zu imstande sind, dann halt durchzubrechen. Aber wie Daniel schon gesagt hat, gerade die letzten Wochen, es ist halt Chaos und da fehlt irgendwie ein Rahmen, in dem dieses Team operiert und funktioniert. Und ich kann es nur immer wieder betonen, es wird wahrscheinlich noch weit öfter vorkommen jetzt in der Folge. Ich verstehe nicht, wieso man das Einzige, was funktioniert hat, zumindest bis zu einem gewissen Grad funktioniert hat, nämlich die Defense, austauscht in Form von der Entlassung des Head Coaches, der halt nochmal zur Betonung defensive-minded war. Also Saleh war hauptsächlich verantwortlich für die Defense. Klar, als Head Coach muss man für alles seinen Kopf hinhalten und überall steht dein Name drauf, aber er hat die Defense im Endeffekt geprägt und geleitet und kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie es dazu kommt.
Ich kann mir halt auch vorstellen, dass da diese taktische Herangehensweise, einfach generell die Spielzüge auszuwählen, das richtige Personal auf den Platz zu stellen. Da hat ein Saleh halt, gerade weil das seine Leute waren, die er sich zusammengestellt hat, natürlich nochmal ein anderes Gefühl als sein Defensive Coordinator oder ne, der dann das jetzt tut. Also das macht halt schon einen Unterschied aus. Ich glaube schon, dass das wirklich auch ein Einschnitt ist und der den Jets einfach gerade nicht gut tut, und zwar auf beiden Seiten des Balls.
Ja, sorgt auch für viel Frust, also auf beiden Seiten natürlich. Ja, also das darf man nicht unterschätzen. Und wie du sagst, man muss die Leute halt in die richtige Position bringen. Also ja, wir haben es bei den Cardinals letzte Woche erwähnt. Ja, wie gut es dann wirklich war. Ihr habt die Recap hoffentlich gehört, wie gut die Cardinals dann wirklich performt haben. Aber im Endeffekt, die Defense ist dieses Jahr trotzdem bei den Cardinals viel solider als Beispiel, als es eigentlich der Roster hergibt. Und bei den Jets ist es bis zum gewissen Grad das Gegenteil.
Ja. Finde ich einen sehr treffenden Vergleich. Also ja, was heißt Vergleich? Also ist offensichtlich genau das Gegenteil, aber ja, passt aus meiner Sicht sehr gut, dass eben wie viel oder auch wenig du aus bestehendem Spielermaterial eben rausholen kannst, zeigt sich dann ganz oft eben dadurch, oder durch eben Coaching zum Beispiel, und dadurch, ob du eine Spielidee hast oder nicht. Ja
deswegen ist das Duell, glaube ich, auch so interessant, weil es nicht darum geht, jetzt irgendwie zu sagen, ja, was haben die bisher gut gemacht oder nicht gut. Sie funktionieren im Moment einfach nicht so, wie sie funktionieren sollten, haben aber das Potenzial. Und es darf jetzt auch niemand verwundert sein, wenn es da ein paar Spieler gibt, die sich ein Herz in die Hand nehmen und plötzlich doch gut spielen nächstes Wochenende, so schon am Sonntag.
Klar, kann passieren. Ich finde halt die Personalaufteilung so spannend bei den Jets. Du hast diese wirklich qualitativ guten Corner, all over, also bis in den dritten, bis in den Slot-Corner ist da echt Qualität. Und Gardner, gut, der hat dieses Jahr nicht seine Sahnesaison, aber der kann ja trotzdem ordentlich spielen. Dann hast du zwei gute Linebacker, die da eigentlich spielen. Auf jeden Fall, wenn du dir die Zahlen so anschaust, sind die okay. Das ist Mittelfeld, vielleicht oberes Mittelfeld. Und dann sind es aber die Safeties, wo ich Saleh halt irgendwie im Kopf hatte, dass er mit seinen Safeties auch sehr viel arbeitet. die dann irgendwie in der Bewertung von PFF oder ESPN oder wo auch immer eher durchfallen, wo ich mich dann frage, okay, wo willst du dann als Seattle angreifen? Forcierst du den tiefen Ball? Oder versuchst du ihn auf den Sack zu gehen durch die Mitte? Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das die Offense spielen wird. Und das ist ja jetzt gerade auch irgendwie Thema. Wir sprechen zwar über die Jets Defense, aber es kommt ja darauf an, was man draus macht, ne? Und was man draus macht, haben wir bei dem Spiel gegen die Chargers halt gesehen. Die Offense war jetzt nicht so richtig überzeugend, auf jeden Fall nicht durch die Luft.
Das wäre genau mein Ansatzpunkt jetzt auch gewesen. Lass uns vielleicht mal auf die Seahawks Offense gucken, wo denn für die Seahawks Offense da am ehesten Türen zu öffnen sind. Und wo die Duelle liegen, die da vielleicht auch gewonnen werden müssen. Wir hatten eben schon bei den individuellen Spielern gesehen, dass mit DJ Reed und Sauce Gardner wirklich zwei hervorragende Cornerbacks auf dem Platz stehen bei den Jets. Wie seht ihr denn da die 1-zu-1 Duelle gegen DK Metcalf, Tyler Lockett und Jaxon Smith-Njigba?
Ja, es wird vor allem für die, also jetzt, okay, ich gehe vielleicht zuerst mal auf die Receiver ein, weil du jetzt gerade so gefragt hast. Ja, sind taffe Matchups, aber ein Corner kann halt auch nur so viel, also kann halt auch nicht unendlich viel machen und unendlich lange am Gegenspieler dranbleiben. Bedeutet im Umkehrschluss, ich glaube schon, dass DJ Reed uns das Leben schwer machen wird. Ich glaube auch, dass ein Sauce Gardner nicht schlecht sein wird. Also Daniel hat es gesagt, er hat keine Sahnesaison, aber der ist schon noch immer ein super Cornerback. Ich glaube, es wird vor allem darum gehen, den Pass Rush zu stoppen. Also, dass die Seahawks O-Line hat diesmal wirklich auch wieder eine harte Probe. Ganz anders, als es noch gegen die Cardinals war. Und auch da ist ja also ein LJ Collier, der plötzlich seinen ersten Sack dieses Jahr hat. Nicht das, was ich mir gewünscht hätte persönlich. Da muss ich halt sagen, ja, ist ein Härtetest für die Seahawks O-Line vor allem, weil halt ein Quinnen Williams da ist, weil ein Javon Kinlaw da ist. Die sind in der Interior, also die werden der Interior O-Line ordentlich einheizen. Außen hast du dann einen Will McDonald, einen Hassan Reddick. Clemens ist ein super Backup auf Defensive End. Das wird, glaube ich, das Matchup sein, das es zu gewinnen gilt. Wenngleich ich der Meinung bin, dass das jetzt wirklich mal ein Spiel sein wird, wo ich mir von Ryan Grubb, von unserem OC, wünsche, dass er der gegnerischen Defense das eigene Spiel aufzwingt. Weil das ist ein Team, das struggelt, das hat Probleme mit dem Coaching, mit der Adaption von gewissen Spielzügen. Da wünsche ich mir, dass die Seahawks hingehen und sagen, das ist unser Spiel, wir haben diese Schwachpunkte identifiziert, auf denen wollen wir aufbauen und das ist jetzt unser Spiel. Und nicht, wie ich sonst oft in den letzten Wochen gesehen habe, dass es weder besondere Reaktion auf die Defense war, noch besonders das eigene Spiel. Wenn ihr mir da folgen könnt, das wäre das, was ich mir wünsche. Weil ich glaube, dann wird es für die Jets nicht wirklich leicht werden, trotz des großen Potenzials in der Defense.
Ich bin sehr gespannt, wie die Seahawks Offense das auf den Platz bekommen wird. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, wenn man da den richtigen Ansatzpunkten, vor allem eben an der O-Line-D-Line, die Duelle gewinnt, da dann auch den möglichen Raum bekommen wird. Ich würde auch sagen, Ken Walker für mich wieder sehr, sehr entscheidend, wie der da zu Rande kommt. Das in der Recap auch kurz schon gehabt, das in den letzten zwei Spielen so ein bisschen viel gewollt manchmal, aber das ist auf jeden Fall für mich eine ganz entscheidende Frage, ob wir den wieder gut in Einsatz bekommen und so eben auch konstant Yardage erzielen, die Clock dominieren und da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, wie du sagst, wir müssen ihn gut in Einsatz bekommen. Es ist ein Running Back, der kann nicht alles alleine machen und das versucht er halt leider wieder die letzten Spiele ein bisschen. Das, was ich so in seiner Rookie-Saison wahrscheinlich angekreidet habe, wo ich oft der Meinung war, er will zu viel, er bounce zu viel raus, was auch immer. Es kommt jetzt gerade ein bisschen wieder. Einfach weil es ein bisschen dieses, er ist ein bisschen verzweifelt, ist vielleicht übertrieben, aber ja, du kannst halt nicht unendlich viel machen als Running Back. Und du versuchst halt mit aller Kraft dann irgendwie das Beste rauszuholen. Und er hat halt den Skillset, dass er das machen kann. Und deswegen probiert er es auch.
Ja, definitiv. Also wenn du dir bei Next Gen Stats, das ist eine schöne Seite, wo, also für alle, die es nicht kennen, eine Seite, wo ein bisschen aufgeschlüsselt wird, wie Quarterbacks spielen, also wo sie die Bälle hinwerfen, wie Runningbacks spielen, wo sie herlaufen, dann siehst du bei Kenneth Walker halt wirklich ganz schön, dass er die Mitte versucht zu vermeiden. Es ist eher so das B-Gap und wenn es das nicht ist, dann geht er halt wirklich raus aus der Pocket und dann wide out left für einen Outside-Run. oder White Out Right. Und sonst wird echt viel hinter der Line of Scrimmage von gegnerischen Defenses einfach zerstört, weil die O-Line es nicht hält. Er versucht es irgendwie zu retten und du dann teilweise minus 5 Yards hast oder so. Also das Schlechteste gegen die Cardinals waren irgendwie minus 9, wo er sich auf den Arsch gesetzt hat. Und das ist halt, das ist halt scheiße. So deutlich, finde ich, muss man sagen, du kannst, oder er scheint dieser Offensive Line halt einfach nicht vertrauen zu können. Klar, sie ist jetzt nochmal anders zusammengesetzt als vor der Bye Week, und es wird ja diese Woche nochmal höchstwahrscheinlich anders sein, weil Bradford nicht da ist und wir noch nicht ganz genau wissen, wer Guard spielen wird. Das hat sich ja noch nicht rauskristallisiert, ob Christian Haynes es macht oder ob Laumea über die Woche überzeugt hat und auf einmal über Haynes den Guard-Spot bekommt. So, und dann, also wie willst du Vertrauen halt in die Line aufbauen, wenn sie sich jede Woche auf jeden Fall auf der Mitte irgendwie ändert? Das ist halt schwierig. Auf der anderen Seite hast du vollkommen recht, wenn du sagst, dass er versucht, zu viel zu machen. Das ist auch das Gefühl, was ich bei Gino ganz oft habe. Er versucht es halt noch irgendwie zu retten und dann kommen halt so Brainfart-Spielzüge dabei raus, wo er wirft und eigentlich wissen muss, dass es in die Hose geht. Ja, und das ist bei Walker genau dasselbe. Wenn er anfängt, dann raus zu scramblen und eigentlich an dem Punkt das Spiel schon tot war, was will er denn noch großartig retten?
Aber ja. Wisst ihr, was für mich auch mitspielt? Einfach Charbonnet muss meiner Meinung nach wieder ein besseres Spiel haben, was Short Yardage angeht. Es ist so.
Ja.
Also Walker wird dann in Situationen reingebracht, die einfach ihm nicht stehen, um es mal so auszudrücken, die ihm nicht so liegen. Er macht halt dann mehr sein Spiel draus, und also ich will es auch nur ganz kurz halten. Ich will wirklich mal ein Spiel von Charbonnet sehen, wo ich mir denke, okay, dafür haben wir ihn gedraftet. Dafür haben wir ihn in der zweiten Runde gedraftet. Und das hat viel damit zu tun, dass Walker auch Probleme hat, zumindest meiner Meinung nach.
Ja, ich bin da ehrlicherweise ein bisschen pessimistisch. Ich glaube, dass es einfach vielleicht nicht der Value war, den wir dafür einen zweiten Pick bekommen haben. Gerade nicht, wenn man es vergleicht eben mit Walker. Aber ja, gut, ist so. Man kann jetzt auch nicht jeden zweiten Pick treffen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das noch sich deutlich steigern wird.
Ich übrigens auch nicht. Also ich würde es mir wünschen. Versuch Gründe zu finden, aber ja, ich bin auch leider sehr pessimistisch, was das angeht.
Haben wir noch was die Offense der Seahawks gegen die Jets Defense angeht?
Ja, ich finde wichtig zu sagen, dass Gino den Ball sehr gut übers Feld verteilt, häufig irgendwo in der Zone zwischen 5 und 10 Yards. Klar, im Moment sind auch ein paar Sachen dabei, die hinter der Line of Scrimmage passieren. Also ein Middle of the Field Screenplay. Ein paar tiefe Bälle hat er versucht, zum Beispiel jetzt gegen wen haben wir denn gespielt?
Gegen die Cardinals.
Ja, gegen die Cardinals. komplett hängen geblieben. Hat er ein paar versucht. Also das ist sehr schön eigentlich aufgeteilt, wenn man sich das anguckt. Klar, die eine Interception war dabei, weil er den Spieler übersehen hat im Scramble. Und das werde ich gleich auch nochmal bei den Jets ansprechen, weil ich das Chart von Rodgers auch auf habe und das sieht wirklich enorm anders aus.
Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal weiter gucken auf die Seahawks Defense gegen die Jets Offense. Daniel, magst du da mal einsteigen und ein bisschen Überblick über die Jets Offense geben?
Ich gebe sehr gerne, wenn ich schlau genug gewesen wäre, da, jetzt habe ich's, die passende Unit aufzuhaben bei PFF. Also Quarterback ist bekannt, Aaron Rodgers, seine Nummer 1 sollte eigentlich Devonta Adams sein als auf Wide Receiver. Dann gibt's da noch Garrett Wilson und Malachi Corley. Habe ich das richtig gesagt? Ich glaube schon.
Ja.
Tyler Coughlin auf Tight End. Und die Offensive Line, die eigentlich ganz gut aussieht, wenn man jetzt auf die Grades geht von PFF, dann ist einzig der Left Tackle mit Olumuyiwa Fashanu eine Schwachstelle. Und Simpson, Tippmann, Vera Tucker und Moses spielen eigentlich eine ganz ordentliche Saison. Wobei die Interior Line definitiv besser ist als die beiden Outside Tackle. Und dann hat man noch mit Breece Hall einen eigentlich sehr guten Running Back, der aber dieses Jahr auch irgendwie nicht in die Spur gefunden hat. habe ich da jetzt irgendwie ein wildes vergessen, den zweiten Tight in Jeremy Ruckert. Ja, aber da fällt mir jetzt nicht großartig irgendwas Positives zu ein, würde ich. Also bei beiden Titans nicht. Adams spielt, wenn er im Slot spielt, nicht so effizient wie auf Outside. Und Garrett Wilson hat eine Sahnesaison, wenn der Ball denn bei ihm ankommt.
Aber das finde ich ja eigentlich so crazy, weil du es gerade gesagt hast. Also die O-Line ist ja echt nicht schlecht. Also ich würde fast sagen, Das ist die schlechteste Offense mit einer soliden O-Line.
Ja, weil, das kann gut sein.
Weil normalerweise würde man ja sagen, okay, die O-Line ist ein Problem, da kann der Quarterback nichts tun, da kann der Running Backs nichts tun, da können die Receiver nichts tun. Okay, aber ich bin einfach der Meinung, das ist wirklich die schlechteste Offense mit einer soliden O-Line. Weil Ich finde es, also ich finde es bei O-Line immer so schwierig zu beurteilen, vor allem wenn man nicht viel sieht. Man kann sich dann, also nicht viel von dem Team sieht, weil man muss sagen, die Jets sind nicht sehr sehenswert dieses Jahr, zumindest für mich persönlich. Und dann schaut man sich so Stats an und ich gehe auf PFF und sehe mir deren O-Line-Rankings an, schaue mir die Grades an. Die haben die Jets O-Line momentan auf Platz 12. Ja, also das ist im oberen Mittelfeld. Ist weit entfernt von einer schlechten O-Line. Die haben jetzt, wie gesagt, das gute Interior O-Line. Und dafür finde ich es auch echt beachtlich, wie schlecht das Run-Game ist. Also
ja, das ist echt krass. Da grätsche ich dir gerade einmal rein, weil das ist das, was ich auch auf Breece Hall, läuft halt vor allen Dingen durch die Mitte und kriegt es trotzdem nicht auf die Kette. Seine besten Plays sind, wenn er dann außerhalb der O-Line irgendwie was kreieren muss, mit einem Outside-Run. Also ich verstehe es halt überhaupt nicht, weil es von dem, was du auf dem Papier siehst, von dem, wie es gegradet wird, ich meine, PFF, immer so eine Sache, ne, aber eindeutig eine der besseren Offensive Lines, und dann hast du einen Running Back, der es durch die zwei wichtigen Gaps, also durchs A- und B-Gap in der Offensive Line halt nicht schafft. Das ist unverständlich. Ich verstehe nicht, wie das aufeinander geht.
Man muss ja auch sagen, weil du gesagt hast, PFF, ja, also die haben jetzt rein von den Grades, ich glaube, wenn du irgendwie den Durchschnitt nimmst, sind sie sogar die viertbeste O-Line, aber ihre Rankings sind ja immer ein bisschen davon, es ist immer ein bisschen so, ja, dieser Eye-Test dazu, wo man sagt, okay, man schaut sich das Team wirklich an, wie es aussieht, und da sind sie Platz 12, ich sage nicht, dass das die Wahrheit ist, aber ich glaube, es ist eine gute Orientierung, und wie du sagst, also ich muss jetzt, ich oute mich jetzt und sage, ich war nie der allergrößte Breece Hall-Fan, schon vorm Draft nicht, das kann jetzt richtig nach hinten losgehen und der rennt uns da komplett die Bude ein im Match und wir haben keine Chance gegen den.
Klassischer Steelhawks-Move.
Ja, aber ich möchte nur kurz betonen, ich finde auch einfach, dass Breece Hall nicht sonderlich gut spielt. Also das muss man schon so sagen. Also es ist sicherlich auch der ganze Offensive Staff, der es nicht schafft, ein gutes Konzept aufzubauen und gute Plays aufzubauen. In Kombination mit einer Offense, die sowieso nicht läuft, die berechenbar ist und einem Running Back, der einfach auch wahrscheinlich unter seinem Potenzial spielt, egal was man jetzt von ihm halten mag.
Ja, zumindest uninspiriert spielt, ne? Das auf jeden Fall.
Ja.
Was ich so interessant finde, ist, wenn du dir das Spiel anguckst, das ist das klassischste Trap-Game, was du haben kannst in so einer Situation. Oder in so einer Saison, weil die Jets in so einer Situation eben sind, in der sie irgendwie eingefangen sind von ihren Umständen. Wir alle wissen, dass sie individuell viel, viel mehr Potenzial haben und es eigentlich nur auf den Platz bringen müssten. Und dann kommen die Seahawks um die Ecke und wir wissen alle, was passiert. Vermutlich das, was gegen die Giants dann auch passiert ist, ne? Also ich habe tatsächlich irgendwie das dumme Gefühl, dass wir vielleicht die beiden Spiele gegen die beiden New York Teams, die wir beide eigentlich hätten gewinnen müssen, dann nachher verlieren und es dann deswegen vielleicht nicht für Playoffs oder sonst irgendwas reicht. Für mich ist das sehr bitter.
Sorry.
Bitte, Dominik.
Nein, für mich ist der große Unterschied, nur würde ich einwerfen zwischen den zwei Spielen, dass die Jets halt wirklich ein Team sind, dass wenn man sich das ansieht, okay, die darfst du eigentlich nicht unterschätzen. Also du darfst kein Team jemals in der NFL unterschätzen. Zu keinem Zeitpunkt.
Passiert auch häufig genug.
Ja, merkt man ja immer wieder, oder? Also, dass auch Teams während der Halbzeit, wir haben vorhin vor dem Podcast ja kurz darüber geredet, auch die Lions haben vielleicht die Bears in der Halbzeit gestern unterschätzt, ja. Darf man nie machen. Aber das Team ist so talentiert, dass ich es für fatal halten würde, sie zu unterschätzen. Das ist der große Unterschied. Aber ein Trap-Game kann immer passieren, selbst wenn das Team, weiß nicht, wie viele Verletzte hat. Und ich habe leider ähnliche Angst, Simon, wie du. Habe das auch letztens angesprochen, mal, dass ich auch der Meinung bin, dass das so ein Trap-Game ist. Man sich denkt, okay, bei denen läuft doch gar nichts. Und was die tun, nichts führt zu Erfolg. Ja, einmal dieser Sieg gegen die Texans und das war wahrscheinlich auch nur Glück und was weiß ich was. Genau, also es ist fast, ich sehe auch ähnliche Parallelen einfach.
Ja, das ist halt so ein Ding, du hast einfach Schiss davor, dass es in die Hose geht, weil es so ein klassisches Ding ist, was in die Hose gehen würde. Ja. Ja. Gerade bei einer guten Interior-O-Line der Jets und dann einer Interior-Defensive-Line der Seahawks, die zuletzt großartig gespielt hat, aber halt auch manchmal einen Fuck-Up dabei hat. Gerade wenn Jonathan Hankins auf dem Platz steht und vielleicht nicht Byron Murphy oder Leonard Williams in der Mitte, dann wird's halt teilweise mal wild, ne? Und dann kann so ein Breece Hall einfach mal abhauen. Das weiß ich nicht. Das kann halt einfach passieren. Ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers großartig in dem Spiel dominieren wird. Ich glaube, dass man das unter Kontrolle haben kann, wenn man das unbedingt will. Oder man sagt, ey, Spiel und wir nehmen dann die zwei Interceptions, die wir vielleicht kriegen können. Aber dann läufst du halt das Feld runter, ist mir wurscht. Und wir halten den Lauf auf. Aber wenn du es halt andersrum angehst und Rodgers keine Chance gibst, wirklich irgendwie ein Spiel zu finden und Breece Hall es machen muss und dann dauerhaft der Nose-Tackle oder die beiden Interior-Defensive-Tackle angegriffen werden, ey, dann ist das auch echt kräftezehrend und dann kann es halt einfach passieren, dass ein Breece Hall einfach mal abhaut. Der ist ja nicht langsam. Der hat nur im Moment irgendwie eine schlechte Vision und kriegt seine PS nicht auf die Straße. Das ist alles.
Ja. Wie fast das ganze Jets-Team auf beiden Seiten.
Ja.
Also ich glaube, man kann es auch wirklich so ein bisschen darunter zusammenfassen. Es gilt für jeden, fast für jeden Mannschaftsteil der Jets, dass sie slightly unter ihrem Niveau spielen, dass sie schlecht gecoacht sind, dass sie nicht als Einheit fungieren und dass all diese Punkte dazu führen, dass sie ihre PS nicht auf die Straße bekommen und dass das natürlich eine super gefährliche Kombination ist für ein Seahawks-Team, was auch nicht so super stabil ist, sondern halt gerade in so einem halben Rebuild und auf einem aufsteigenden Ast, aber eben auch noch einem kleinen Ast und nicht einem dicken, großgewachsenen Stamm. Das ist für mich der klassische Trap-Game-Charakter.
Es gibt eine Sache, die mir noch ein bisschen Angst macht, also Angst, ja, wo ich sage, da habe ich Bedenken. Breece Hall ist super stark wieder mal im Passing-Game, wenn man sich das ansieht. Und das ist sowas, wenn da trotzdem vielleicht der Jets-Coaching-Staff jetzt vielleicht die ein oder andere Idee auspackt und die Seahawks Defense unaufmerksam ist, vielleicht den Gegner unterschätzt, was auch immer, und ein Breece Hall, der einfach die drittmeisten Receiving Yards hat bei den Jets mit 400 Yards, dann das ein oder andere Play auf ihn abgestimmt wird, da kann ich mir auch einiges vorstellen. Also das ist jetzt, ja, ich kann nur unterstreichen, was ihr gesagt habt. Ich sehe es ganz genauso. Es ist ein Team, die könnten es, sie tun es irgendwie nicht. Es ist die Connection Adams, Rodgers ist noch überhaupt nicht da, wo ja alle Experten der Meinung waren, wenn Adams doch nur endlich wieder bei Rodgers ist, dann wird alles wieder gut sein. Das ist, meiner Meinung nach, sieht Adams schlechter aus als vor dem Trade. Also, ist gar nicht da. Die O-Line spielt eigentlich okay. Ja. Ganz schwierige Situation, irgendwie auch einzuschätzen, muss ich sagen, aus neutraler Sicht.
Ja, als wenn die Raiders und die Jets beide Quarterback und Wide Receiver kaputt gemacht haben. Das ist halt, weiß ich nicht, das ist wirklich faszinierend. Und dann gerade, also ich habe ja eben angekündigt, ich werde jetzt nochmal auf Aaron Rodgers Spreadsheet eingehen. Also die Passchart sieht wie folgt aus, dass er im Spiel gegen die Colts ein einziges Play über 15 Yards durch die Luft hatte. Also ein einziger Wurf, der über 15 Yards gegangen ist, der angekommen ist. Alles andere spielt sich zwischen hinter der Line of Scrimmage von 5 Yards bis plus 10 Yards vor der Line of Scrimmage ab. Und dann halt auch komplett von links nach rechts. Ja, okay, also das bedient er halt schon. Aber die tiefen Bälle kommen halt einfach nicht. Und dann fragst du dich, wofür ist denn Davante Adams halt irgendwie dahin gekommen? Weil das war ja so die Connection beim tiefen Pass. Und hat Rodgers nicht nur irgendwas an der Achillessehne, sondern auch was an der Schulter. Also ich weiß es nicht. Es ist unfassbar und einfach nicht erklärbar, außer es ist ein Culture-Fuck bei den Jets. Sie kriegen es einfach nicht hin, Blockaden im Kopf zu umgehen. Irgendwie sowas muss es sein.
Ich meine, dieser Mann hat eine Completion Percentage von 63% dieses Jahr. Ja. Der ist ganz, ganz unten. Sind nur ein paar Quarterbacks schlechter von den Startern. Und das, obwohl er zwei so verlässliche Targets eigentlich hat. Also Garrett Wilson und Davante Adams gehören zu den besten Receivern der Liga.
Ja, du hast Breece Hall ja gerade eben auch noch angesprochen, der gut im Receiving Game eingebunden wird, wenn er den mal darf.
Und er hat eine gute Line, das hatten wir eben auch schon. Ja. Also es sind alle Rahmenbedingungen da, aber er performt nicht. Und das kann natürlich daran liegen, dass er einfach einen guten Tacken älter geworden ist. Es kann natürlich daran liegen, dass er einfach sich von der Verletzung letzte Saison nicht richtig erholt hat und das auch nichts mehr wird.
Meinst du nicht, die Ayahuasca-Sitzung im Regenwald hat was geholfen?
Ich wollte gerade auch schon sagen, als du Verletzungen am Aufzählen warst, ob eine Kopfverletzung vielleicht auch noch da ist. Man weiß es nicht so genau. Aber was natürlich als limitierender Faktor weiterhin dann hinzukommt, ist wieder Coaching. Und dann sind wir, glaube ich, bei einem der Grundübel der Jets. Dieses Team ist einfach schlecht geführt, in jeglicher Hinsicht. Egal, ob das Ownership ist, ob es General Manager ist, ob das Head Coach und Positionsgruppencoaches ist, da funktioniert nichts.
Ja, aber auch, ich würde sagen, auch der Quarterback als Führungspersonalie ist halt echt schwierig. Ich meine, wenn du einen Aaron Rodgers hast, der darüber nachdenkt, ob er nächstes Jahr bei den Jets wieder spielen will und das mitten in der Saison, du hast einen Aaron Rodgers, der, keine Ahnung, von Woche 1 an am Team rummäkelt, kein gutes Haar lässt, sich dann irgendwie seinen besten Freund von den Raiders noch kommen lässt, ja. Weiß ich nicht, also dass die nicht noch für Aaron Jones oder so getradet haben, ist eigentlich alles. Wirklich. Vielleicht hätten sie einfach das Lambeau Field noch mit nach New York nehmen sollen oder so. Also Aaron Rodgers versucht sich da ein Team zusammen zu basteln, was er vor 5 Jahren hatte, und hat jetzt keine Ausreden mehr, warum es scheiße läuft.
Sind wir ehrlich, das ist eine furchtbar toxische Person im Moment in diesem Locker-Room. Also unabhängig davon, was man von der Personalie Aaron Rodgers halten mag, mit allen Ecken und Kanten als außenstehend. Aber rein für das Team ist er momentan Locker-Room-Cancer, wie man so schön sagt. Also
auf jeden Fall.
Und wie viel Ablenkung kann New York halt noch irgendwie aushalten, weißt du?
Ja, es ist ein Quarterback.
Und dann in dem Medienmarkt, entschuldige.
Alles gut. Nein, hundertprozentig bin ich bei dir. Vor allem ein Quarterback, der so viel Erfahrung hat, so viele Erfolge, der es gar nicht mehr nötig hat, sich irgendwie da, also, soll ich sagen, da jetzt großartig zu beschweren. Der hat so viel erreicht und dann, ich meine, dann hörst du von so einem Quarterback, dass er irgendwie seinen Receiver dafür schuldig spricht, im Endeffekt das Game weggeworfen hat. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber das ist ja verrückt. Da hat er ja doch Mike Williams, das ist ja der ehemalige Receiver der Chargers, der nicht mehr da ist, warum auch immer, kann man sich jetzt fragen, dem hat er einfach gesagt, dass er schuld an der Niederlage ist im öffentlichen Interview. Der Nathaniel Hackett, der momentan OC, der ja wirklich kritisch ist, ist eigentlich nur da, weil er Aaron Rodgers Buddy ist. Der sollte längst weg sein. Und das ist wirklich, also ich möchte es auch weder euch noch die Zuhörer weiter langweilen, aber ich glaube, man kriegt langsam ein Gefühl dafür, wie schlimm es ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, wir alle sind unterhalten von Aaron Rodgers und Jets Slander, aber ja, wir können weitergehen. Also ich könnte noch eine Stunde, aber egal.
Ja, dann lass uns doch vielleicht nochmal gucken. Habt ihr noch irgendwas zur Seahawks Defense gegen die Jets Offense?
Einfach so weiterspielen wie bisher. Also
ja,
das war's also, aber auch. Ja.
Ey, guckt euch bitte, es gibt, habe ich irgendwie auf YouTube eben noch vorher mir angeguckt, es gibt ein Video über Byron Murphy gegen die Cardinals. Guckt euch an, was der Mann da wieder fabriziert hat. Er taucht in den Statistiken nicht großartig auf, aber wenn man das Spiel halt ein bisschen verfolgt, dann sieht man halt auch, wie viel Anteil er an dem Sahnetag von Leonard Williams hatte. Dann sieht man, wie viel Anteil der daran hatte, dass das Laufspiel nicht gut funktioniert hat. Der spielt echt eine gute Saison und der geht komplett unter, weil er dann die Statistiken nicht füllt. Aber dauerhaftes Double-Team und er hilft einfach massiv seinen anderen Mitspielern um sich herum. Passt auf, dass er nicht irgendwie noch einen Guard abhauen kann, um einen Tackle zu setzen. Wirklich, der hat einen Effort wie sonst was. Das macht unfassbar Spaß, ihm zuzuschauen. Ich habe das letzte Quarter einfach komplett auf ihn mich fokussiert beim Cardinals-Spiel, weil ich es wirklich interessant fand. Und das macht unfassbar Spaß. Und dann hast du noch Leonard Williams dabei, der halt bombastisch gespielt hat gegen die Cardinals. Und das willst du einfach weiterhin sehen. Also wenn wir die Cardinals bei 6 Punkten irgendwie gehalten haben, dann muss das bei den Jets ja auch funktionieren. Und Rodgers mit Druck ist auch so eine Sache, ne?
Vor allem, es war jetzt wirklich mal eine, da hat sich jetzt wirklich mal die D-Line bewiesen. Das muss man so sagen. Ja, also
auf jeden Fall.
Das war eine, wir haben es ja letzte Woche besprochen in der Preview, das war eine O-Line, die wirklich, wirklich gut war bis zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube einfach, dass die Seahawks D-Line an dem Tag und die gesamte Seahawks Defense so stark war. Also das ist wirklich etwas, wo ich weniger sagen würde, O-Line war schlecht. Nein, das war einfach ein gutes Spiel von der Defense.
Und ja, sie hat richtig Bock.
Und das muss hier nochmal passieren. Und dann, also einfach das Spiel weiterspielen, so wie es bisher gemacht hat. Viel rotieren. Ich sag's mir, ich finde es cool wie McDonald. In einem Play steht Leonard Williams als Defensive End plötzlich da, also als wirklicher Edge-Rusher. Ja. Im nächsten Play ist es ein Boye Mafe. Ja, und jetzt versuch mal, das sind zwei völlig verschiedene Skillsets. Beide schaffen's, das ist super abgestimmt. Gegner kann sich schwer einstellen, das ist das, was man von so einer Defense will, die wirklich dem Gegner, der gegnerischen Offense das Spiel aufzwingt. Also das ist das, was ich mir eben noch von der Seahawks Offense wünsche, dieses, okay, als Defense setzen wir so den Ton, dass wir sagen, das ist unsere Defense und jetzt spielt's dagegen.
Und ja, als wenn da schon die Identität gefunden ist mit dem Ernest Jones Trade, dann anscheinend das Puzzlestück dazugekommen ist, was McDonald's braucht. Der braucht anscheinend immer einen Linebacker mitten in der Saison, damit's was wird. Und dann nach der Bye-Week halt so da rauszugehen. Ich meine, klar, das kann jetzt auch wieder nur so ein kurzes Aufbäumen sein und diese Woche oder nächste Woche geht das wieder alles in die Binsen. Das passiert ja manchmal einfach. Aber wenn das irgendwie stabil bleibt, dann hast du eine Identität gefunden, die total spannend ist, die auch krasser darauf aufbaut, dass wenn der erste Tackle am Gegner ist, der nicht unbedingt derjenige ist, der ihn aufhält im Sinne von ihn zu Boden bringt, sondern ihn einfach nur daran hindert, weiterzukommen. Und dann kommen drei Teammates und machen dann den restlichen Tackle fertig. Ja, das ist halt wirklich unterhaltsam anzuschauen. So macht Defense-Football auch wieder Spaß. Du hast doch gemerkt, dass Seattle, dass das Stadion wieder so gefüllt war, wie man sich das wünscht. Ich glaube, die Cardinals-Fans sind nicht unbedingt die große Reisefreunde. Aber Defense-Football hat halt was einfach in Seattle nach dem Pete Carroll-Ding. Und du siehst, dass das Team da drauf Bock hat. Du siehst, dass die Fans da drauf Bock haben. Ich wünsche mir, dass das weitergeht. Und Ryan Grubb in der Offensive muss seine Identität halt einfach finden. Und ich glaube, die hat er einfach noch nicht. Er weiß noch nicht so hundertprozentig, wie er es anstellen soll in der NFL.
Ja. Und darf ich noch eine Lanze brechen vielleicht für Julian Love? Bei dem bin ich der Meinung, dass er dieses Jahr ein bisschen untergeht, während letztes Jahr ja oft gesagt wurde, dass er vielleicht unverdient im Pro Bowl ist, gerade von anderen Teams. Nein. Ja, also Seattle nicht, wenn wir sagen, nein, ist nicht unverdient gewesen. Aber dieses Jahr nicht wirklich auffällig, statistisch gesehen oder so. Aber der spielt super gut. Ich habe mir das letzte Spiel wieder gedacht, was der für Plays raus hat. Was das für ein Leader ist, weil wir gerade bei den Chats von Leadern geredet haben. Das ist ein Leader. Dem ist das komplett egal, ob er das Play macht oder nicht. Aber er ist da, wenn man ihn braucht. Und
so das, was ich bei Byron Murphy meinte. Er taucht in der Statistik nicht auf, aber er spielt halt gut. Und das macht Julian Love halt auch.
Ja.
Ja, und einfach super, super wichtig für dieses Gesamtkonstrukt Defense.
Ja.
Ja.
Und da wird's interessant, ob Rodgers da was Tiefes anbringen kann. Du hast schon gesagt, es war bisher nicht so, dass er da wirklich gut damit war. Und Julian Love da hinten eine gute Absicherung und die Cornerbacks spielen gut. Witherspoon, ich glaube, über den muss man nicht reden. Der hat wirklich so ein gutes Spiel gehabt. Also in der Defense kannst du ja praktisch wirklich fast jeden von den Startern aufzählen und sagen, dass der ein gutes Spiel hat. Dein Terry Snyder hat super gespielt, wo wir ja auch da ein bisschen Fragezeichen im Kopf hatten, wie gut wird der wirklich sein? War das die richtige Entscheidung, dass man Tyrell Dodson hat gehen lassen? Jetzt nach dem Spiel sage ich, ja, wenn wir dann so spielen, immer, dann gerne. Ja. Und ja. Und eine letzte Sache noch vielleicht.
Noch eine Sache, okay.
Kyler Murray ist so ein mobiler Quarterback und hat es nicht geschafft, dem Passage zu entkommen, dann gehe ich davon aus, dass wir mit Aaron Rodgers noch ganz andere Dinge machen können. So, das war das letzte Statement noch dazu.
Ja, dann sind wir mal gespannt, wie die Personal Protector auf Seiten der Jets dann funktionieren, ob das auch so handzahm aussieht, wie es letzte Woche aussah. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr zum Spiel loswerden wollt?
Ja, ich gucke mir immer gerne, habe ich in den letzten Folgen, wo ich da war, immer mit eingebracht. Ich gucke mir immer sehr gerne an, was Tickets kosten für das Spiel, wenn man da jetzt noch vor Ort irgendwie kurzfristig was haben will. Wo habe ich denn das jetzt? Ich hatte das gerade eben noch offen. Nein, es ist weg. Oh, es waren auf jeden Fall, du konntest ab $25 ins MetLife.
Eieiei, ja. Vor allem,
was ist das?
Wenn du denkst, was die am Anfang des Jahres oder letztes Jahr mit dem Rogers gekostet haben, die Tickets. Eieiei.
Da, Jets-Tickets. So.
Absurd.
ab $25. Und direkt am Feld ab 71 oder $69. Das ist schon echt
bodenlos. Bodenlos,
ja. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Indikator dafür, wie viel Vertrauen das Heimteam da ist. Das ist
schon. Ja.
Und ein guter Indikator für das Trap-Game, das wir angesprochen haben.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch ein Ding, ne?
Flüge nach New York, gut, ich meine, ist jetzt natürlich Weihnachtszeit, na, deswegen wahrscheinlich etwas schwieriger, aber sind vermutlich nicht so teuer. Also wenn sich spontan noch jemand aufschwingen möchte, ins Stadion kommt man günstig. Man kommt nicht so mega gut zum Stadion, kann ich euch aus letzter Saison berichten, aber ihr macht es schon.
Viel Spaß. Mit Condor nonstop für 340 Tacken.
Ja, wir rechnen mal zusammen, wenn ihr es sehr gut anstellt und nur ein oder zwei Nächte da bleibt.
Dann hat es günstiger als München.
Wochenende, günstigeres Gesamtpaket als München und wart mal in den USA.
Ja.
In diesem Sinne würde ich sagen, lass uns mal rübergehen in die Fanclub-News.
They are blowing the roof off this place!
Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Eine in letzter Zeit nicht so häufig genutzte Kategorie wird mal wieder zum Leben erweckt. Das liegt daran, dass wir ein 19-Uhr-Spiel haben. Und ganz viele Fanclub-Mitglieder, die sich gedacht haben, 19 Uhr, das klingt ja gut, da können wir ja mal irgendeine Form von Public Viewing machen. Wir haben in sage und schreibe 5 Watch-Partys in Deutschland, alle tendenziell eher im Süden. Und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Da wäre zum einen am Sonntag ab 18 Uhr eine Watch-Party in Frankfurt im O'Reilly's Irish Pub. Am Hauptbahnhof ist das. Dann um 18 Uhr auch eine Watch-Party in Stuttgart im The Old Road Irish Pub. Das ist in der Hauptstraße in Stuttgart. Dann eine Watch-Party in Karlsruhe in der Tipico Sports Bar auf der Kaiserstraße. Eine Watch-Party in München. Karlsruhe und München starten übrigens um 18.30 Uhr. In München im Ned Kelly's, in der Ned Kelly's Australian Bar am Frauenplatz. Und um 18.45 Uhr startet eine Watch-Party in Gochsheim bei Schweinfurt. Das ist im Frankenland, wenn ich mich da gerade nicht täusche. Gochsheim scheint ein kleinerer Ort zu sein, zumindest heißt die Straße auch Gochsheim. Ihr werdet das bestimmt finden. Falls ihr die Termine nochmal irgendwo nachlesen wollt, gibt's auf unserer Homepage. Schaut da einfach rein und dann findet ihr es sicherlich. Wünschen euch ganz viel Spaß, wenn ihr euch trefft. Und genau, dann können wir jetzt kommen zum Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ich gerade schon gesagt, 19 Uhr, Seahawks at Jets im MetLife in New York. Im Game Pass zu sehen, leider nicht bei RTL und Konsorten, aber das macht nichts. Ihr habt ja sicherlich alle einen Game Pass und falls nicht, es gibt gerade wieder die 99-Cent-Aktion. Ihr könnt euch also für eine Woche den Game Pass für 99 Cent holen. Und dann ist natürlich als letztes das quasi Wichtigste, Entscheidendste dran, nämlich die Tipps. Dominik, magst du mal loslegen? Was tippst du für das Spiel Seahawks at Jets?
Gerne. Ein Fact noch vielleicht davor. Seahawks, habe ich jetzt gelesen, haben im MetLife-Stadion noch nie verloren.
Ja,
Warum soll es dann diesmal passieren? Ich sag 23-13. Überraschend viel Abstand. Ich bin normal auch immer so ein bisschen auf knapp. Aber ja, ich würde die Jets aber nicht unterschätzen. 23-13. Offense muss auch Gas geben, ganz sicher.
Ja. Trotz aller Sachen, die ich so angemerkt habe, würde ich auch sagen, dass das, wenn alles klappt, sollte es eigentlich ein ordentliches Spiel werden. Vielleicht auch ein Defensive Touchdown nochmal dabei, das wäre ja auch ganz nett. Ich sag 25-13 und da ist ein verkicktes Field Goal von Jason Myers dabei.
Ja, dann muss ich der Party-Pooper sein, der natürlich das Trap-Game vorne sieht. Das letzte Mal, als ich pessimistisch war, hat es ganz gut geklappt und wir haben gewonnen. Von daher tue ich es einfach wieder. Und ja, ich sage, wir verlieren das Ding 10-13 in einem richtig, richtig schlechten Spiel. Und wir werden uns alle wünschen, es gar nicht erst geguckt zu haben und lieber nebenher ein bisschen Red Zone geguckt zu haben.
Aua. Ich hoffe, dann haben aber auch alle Bars und Kneipen, wo unsere Freunde untergebracht sind für die Watch-Partys, dann genug Bier da haben, ey. Das, und don't drink and drive, Freunde.
Das sowieso. Hervorragend. Ich freue mich drauf. Ich habe auch ein paar Freunde eingeladen für Sonntag zu mir. Wir machen eine kleine Watchparty bei mir auch und Daniel kommt unter anderem auch zu mir.
Ja, das wundert mich gerade, dass du von Freunden sprichst.
Ja, da gehörst du auch dazu. Zumindest die ganze Reaktion.
Jetzt fühle ich mich geeiert.
Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, da auch ein paar Freunde zur Watchparty da zu haben und bei uns gibt's Pulled Pork Burger. Ich bin sehr gespannt, das wird cool. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Abend und verbleibe mit einem Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.